Das Thema, der Text ist vorgegeben, das Thema auch, den Text nehme ich, das Thema habe ich verändert. Das ist die Freiheit, die man hat, wenn man Gottes Wort verkündigt. Die Freiheit, nicht etwas anders zu predigen, als dasteht. Aber ich fand, das Thema kann man auch nehmen, Freude an der Zukunft bei Jesus. Aber ich habe das aufgrund von dem Schwerpunkt, den ich hier gesetzt habe, aus diesem Text aus Philipper 3, genannt Freude in der Nachfolge Jesu. Aber es geht um Jesus, das ist klar. Ich lade uns ein, den Text aufzuschlagen, Philipper 3, ab Vers 17 bis Kapitel 4, Vers 5. Und da steht er auch. Ihr seid ja alle mittendrin, wahrscheinlich im Philipperbrief. Erinnert euch noch an die letzte Predigt von Micha über den Text davor. Und jetzt geht's weiter. Seid miteinander, schreibt Paulus, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Soweit das Wort Gottes, und ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt diese Worte betrachten, dann bleibt das alles langweilig und irgendwie so nichtssagend, wenn du nicht die Augen unserer Herzen öffnest. Und wir bitten dich darum, dass du das tust, weil du es verheißen hast, und dass wir erkennen, wer du bist, und dass wir erkennen, wie du uns siehst, und dass wir durch dich lernen, was es bedeutet, dir zu folgen, zu deiner Verherrlichung. Amen. Freut euch in dem Herrn, ist ja das Thema. Man darf nicht vergessen, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Es war alles andere als nach Plan gelaufen. Und immer wieder schreibt er ihnen in Philippi, eine Gemeinde, mit der er im Herzen sehr eng verbunden war. Wir kennen ja die Hintergründe aus der Apostelgeschichte. Wir lesen von Namen, wir lesen auch hier in dem Brief von Namen aus dem ersten Jahrhundert. Namen, mit denen Paulus sehr viel verbunden hat und die für uns erstmal ein bisschen geheimnisvoll klingen. Und er schreibt das wirklich, das zieht sich durch. Freut euch, freut euch, freut euch. Die Frage ist ja, kann man Freude befehlen? Das ist eine komische Situation, wenn man irgendwie ein schiefes Gesicht macht und jemand sagt, jetzt freu dich doch mal. Kann man Freude befehlen? Ja, man kann Freude befehlen, wenn es einen Grund zur Freude gibt. Freu dich, du hast im Lotto 10 Millionen Euro gewonnen. Dann habe ich einen Grund, mich zu freuen. Und wenn das hier immer wieder steht in diesem Brief, freut euch in dem Herrn, freut euch an Jesus, dann ist das etwas, wo er sagt, ihr habt Jesus, ihr habt Vergebung eurer Schuld, ihr habt jemand, der sich um euch sorgt, ihr habt eine Freundschaft, ihr habt eine Beziehung zu jemandem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er sagt das ja im Kapitel 3, so beginnt ja also dieses Kapitel, euch immer dasselbe zu schreiben, das ist mir nicht verdrießlich. Ich störe mich nicht daran. Ich rede immer von Jesus. Du kannst bei Paulus lesen, was du willst. Du kannst die Sätze ausringen, da kommt immer Jesus raus. Aus jedem Knopfloch. Und das ist seine Leidenschaft. Und das ist eine Beziehung, die sein Leben so entscheidend geprägt hat. Und es ist nichts mehr in seinem Leben so gelaufen, wie er sich das selbst überlegt hatte. Jesus hat alle seine Pläne über den Haufen geworfen. Und er tut es permanent, dass er in Wege führt, die er nicht versteht, also Paulus nicht versteht. Und das ist ja nicht einfach, in so einer Beziehung zu leben, wenn man fremdbestimmt wird und und Jesus schenkt einfach dieses Vertrauen und dieses Bewusstsein, ja, ich bin der Herr deines Lebens und ich meine es gut. Und das, was in deinem Leben geschieht, ist gut für mich, für Jesus. Und das ist gut für die Gemeinde. Dieser Brief, der sprengt so unsere persönliche Kuschelecke mit Jesus. Hier wird vieles einfach auf den Kopf gestellt. Und weil Jesus seine Leidenschaft ist, weil er sich freut an ihm, deshalb sagt er das auch weiter und deshalb kann er auch im Gefängnis einen Brief schreiben und mehrere Briefe schreiben, die voller Hoffnung und Trost sind. Und er weiß nicht, wie es ausgeht, beziehungsweise er weiß, wie es ausgeht, er weiß, dass er sterben wird, dass er als Märtyrer sterben wird. Das hat ihm Jesus selbst gesagt, dass er leiden wird. In dem ganzen Leben seiner Nachfolge. Ist ja auch nicht angenehm, sowas mit auf den Weg zu bekommen. Aber er hat keine Angst vor dem Tod. Wir haben das in Philipper 1, Vers 21, da steht das, es macht ihm nichts aus, wenn andere negativ über ihn reden. Philipper 1, Vers 17, er nimmt das zur Kenntnis, aber er gibt es ab. Er sagt, was soll's, ich habe Jesus. Ich weiß, wie Jesus über mich denkt. Und er ist bereit, sein Leben zu geben, Philipper 2, Vers 17. Und das ist, wenn man jetzt diesen Text hier liest und immer wenn es um Beziehungen geht, auch und in der Gemeinde in Philippi, was läuft da, was ist da, was geschieht da? Er hat einiges gehört. Die Umstände der Gemeinde in Philippi, die waren nicht der Grund seiner Freude. Er freute sich über das, was Jesus in Philippi getan hat. Aber seine Freude war nicht abhängig von dem, was da in Philippi passiert. Seine Freude war nicht abhängig von den Umständen, in denen er lebte. Und da freut man sich einfach drüber. Und wir haben das in dem letzten Abschnitt, da sagt er das am Anfang, gebt Acht auf euch selbst. Und so geht das jetzt auch hier weiter im Vers 17 bis 19. Wenn wir diesen Abschnitt betrachten, mir ist es schwer gefallen, oder ich habe es auch nicht getan, ich habe es versucht, aber ich habe es wieder weggetan, da Punkte rauszumachen. Paulus redet sehr unsystematisch, kommt mir eigentlich sehr entgegen. Aber das, ich finde das anstrengend, wenn man dann versucht, krampfhaft da irgendwo zwischen allen Sätzen irgendwas zu verbinden, was kein Mensch nachvollziehen kann. Also ich habe drei Abschnitte für euch. Und der dritte ist ganz kurz. Und das ist eine Überforderung mit diesen, wenn man Vers für Vers durchgeht, da bis Kapitel 4, Vers 5 zu gehen. Aber das macht nichts, wir beschränken uns. Das Erste, was wir hier sehen, das ist, man könnte darüber schreiben, Vorbilder, Nachahmer. Seid miteinander meine Nachahmer und seht auf die, welches so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke für unser Leben, wenn wir sagen, wir möchten Jesus nachfolgen. Wir müssen uns orientieren an dem Wort Gottes, an Jesus Christus, aber wir orientieren uns auch daran, wie Menschen vor uns Glauben gelebt haben oder auch in unserer Zeit Glauben leben. Und es ist eigentlich, ja, es ist möglich wahrscheinlich, aber es ist eine große Herausforderung, wenn man keine Vorbilder hat. Das ist in der Missionsarbeit immer die ganz große Spannung, wenn Menschen zum allerersten Mal in einem Gebiet zum Glauben an Jesus Christus kommen und überhaupt keine Vorbildgeneration haben. Sie sehen an niemanden, wie man lebt als Christ, ganz praktisch. Und der christliche Glaube ist ja nicht ein Kopfglaube, wo man irgendwas richtig erkannt hat und dann läuft man mit lauter Richtigkeiten rum, sondern der Glaube ist ja etwas, was wirklich das ganze Leben durchdringt. Meinen Alltag, meine Beziehungen, die Entscheidungen, die ich treffe. Und das ist nicht einfach, wenn man das alles neu entdecken muss, natürlich oft dann auch durch eigene Fehler, was auch nicht unbedingt verkehrt ist. Man kann manchmal durch Fehler viel mehr geistlich lernen, als durch Dinge, die man scheinbar richtig macht. Aber der Gedanke, der ja hier steht, wenn seit meinen Nachahmer, und er bezieht sich jetzt auch noch auf die andere Generation, die durch ihn geprägt wurden im Glauben, ihr könnt euch auch an denen orientieren. Paulus hat die Leute nie an sich gebunden. Er hat einmal an die Gemeinde in Korinth geschrieben, ich bin froh, dass ich niemand von euch getauft habe. Er sagt, ich verstehe das nicht, dass sich die Leute bei euch richten, sich irgendwo an irgendwelche Leute hängen, die sich dran und sind dann Nachfolger von diesen Leuten. Und er sagt, es geht um Jesus. Und er sagt, es macht keinen Unterschied, ob ihr euch an mir orientiert oder an denen, die ich geprägt habe. Weil wir hier in einer gemeinsamen Linie stehen. Aber wichtig ist, dass man, der Gedanke, der ja hier ist, dass man Veränderungen im Leben auch wahrnehmen kann. Dass man die erkennen kann, dass man die sehen kann am Leben eines Menschen. Und das Größte, also wichtig ist, dass man den Wunsch hat nach Veränderung. Wenn ich diese Worte lese, seid miteinander meine Nachahmer. Jetzt kann ich ja da sitzen in der Gemeinde und Philippi und sagen, interessiert mich nicht, wie Paulus gelebt hat und wie die Lydia gelebt hat und andere. Ich mache mein eigen Ding. Und ich will gar nicht anders leben. Ich will gar nicht so wie die leben. Und diese Haltung ist gefährlich. Und das ist eigentlich das größte Hindernis auch für Wachstum und Veränderung. Das sind wir selbst, wenn wir uns der Kraft des Heiligen Geistes verweigern. Denn durch den Glauben empfängt ein Mensch den Heiligen Geist. Und das Werk des Heiligen Geistes ist immer, Jesus groß zu machen. Und das Werk des Heiligen Geistes ist immer, dass unser Leben verändert wird. Die Bibel spricht von der Frucht des Heiligen Geistes. Auch das ist sein Wirken zu seiner Verherrlichung. Und wie geschieht das? Wie geschieht diese Frucht des Heiligen Geistes, diese Veränderung? Durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes, durch das der Heilige Geist in uns ist und zu uns kommt und uns verändert. Das wird an vielen Stellen, gerade in den Briefen, deutlich, wenn Paulus das schreibt, im Epheserbrief zum Beispiel, dass wir uns immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Und dann schreibt er viermal, indem ihr. Und da geht es um Beziehungen, da geht es um die Ehe, da geht es um die Familie, um die Kinder, da geht es um die Arbeit, da geht es um das Leben in Dankbarkeit. Das ist ganz praktisch. Der Heilige Geist schafft durch das Wort Gottes immer Veränderung. Und deshalb ist dieser Gedanke hier so wichtig, der steht in einem viel größeren Zusammenhang. Wenn jemand sich bei uns hinstellt und sagt, jetzt macht mir mal alles nach. In der Schule gab es Lehrer, die haben was vorgemacht und dann hat man das nachgemacht. Aber vor allen Dingen, wenn es um Sport, Gymnastik ging, im Sportunterricht war ich völlig draußen. meine Mitschüler waren nur noch am Lachen. Ich habe da irgendeinen Sprung gemacht und so, hatte ich völlig unfähig, hatte auch keine Lust dazu, an diesen Geräten und Sonstiges. Aber das kriegt man vorgemacht. Und wenn ihr das in der Konkordanz lest, das ist ein Gedanke, den Paulus ständig schreibt. 1. Korinther 4, 16, seid meine Nachahmer. 1. Korinther 11, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wenn ihr so sein wollt wie Jesus, dann müsst ihr auf mich schauen, was Jesus in meinem Leben tut. Und er spricht immer wieder von diesen Vorbildern. Menschen lernen nicht durch die Theorie, sondern durch praktische Beispiele und Vorbilder. Das ist das, was man bei jedem Baby sehen kann. Das geht immer durchs Beobachten und Nachmachen. Jesus Christus hat den Auftrag gegeben, seinen Jüngern, Matthäus 28, Vers 20, mache zu Jüngern und dann lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Jesus hat nicht gesagt, lehrt sie alle möglichen Erkenntnisse. Lehrt sie, dass sie alles Mögliche wissen und verstehen. Sondern er hat gesagt, lehrt sie zu halten. Hier ist dieses ganz Praktische gemeint, wie lebt man als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu? Wie macht man das im Alltag? Ganz einfach im Alltag, in dem jeder drinsteht. Hier ist Jesus als Lehrer. Und das Prinzip, das er eingeführt hat, ist ein völlig anderes Lehrprinzip, als heute in den Schulen bei uns gelehrt wird. Wir sind ich weiß nicht, wie es heute ist in der Schule, aber in meiner Zeit sind wir immer angeleitet worden zum kritischen Lernen und immer dazu, alles in Frage zu stellen und sich eine eigene Meinung bilden. Das ist unser Lehrsystem. Ob das funktioniert, werden Leute später mal feststellen, aber im Orient oder in der Umwelt von Jesus oder in dem Schulsystem, das in Israel war, war der Lehrer immer der was vorgemacht hat. Und das Ideal war, dass man hundertprozentig das sagte, was der Lehrer sagte, das machte, was der Lehrer machte. Das ist ja, in China ist das der Ausdruck der größten Ehre, wenn man etwas hundertprozentig kopiert. Wir denken, was ist das denn? Aber das ist eine Kultur, in der man lebt, dass man die größte Achtung da entgegenbringt, wenn man das fertig bringt, etwas hundertprozentig zu kopieren. Menschen oder auch Maschinen oder Programme. Wir sagen, es ist abgekupfert, ist Betrug. Und das ist, wenn man über Jesus als Lehrer nachdenkt und wenn es hier um Nachahmer geht, um Vorbilder geht, geht es darum, eben nicht in ein kritisches Denksystem reinzukommen und nicht Dinge zu hinterfragen, sondern die Bibel aufschlagen, lesen und tun. Mit anderen darüber sprechen, wie machst du das? Sich korrigieren lassen, lernen. Wir sind immer angewiesen darauf, dass er uns unterrichtet. Es ist nicht einfach. Aber es beginnt irgendwo, dass ich diese Entscheidung treffe, ich will nicht immer kritisch an sein Wort herangehen, sondern ich möchte einfach schauen, was er getan hat, wie er ist, und ich möchte das nach Möglichkeit durch seine Gnade, durch die Wirkung des Heiligen Geistes hundertprozentig kopieren. Und der Lehrer, die höchste Note, die höchste Auszeichnung bekommst du von dem Lehrer, wenn du 100% kopiert hast. Da müssen nur in unserem Denken, da muss irgendwo muss ein Schalter umgelegt werden. Und das ist das große Problem in dem Umgang mit der Bibel, dass im 19. Jahrhundert, dass da in die Theologie, in die Universitäten hinein, wie Gottes Wort gelehrt wurde, dass diese Kritik daran kam, dass die Vernunft plötzlich die große Bedeutung bekam. Und man hat dann die Fragen, wenn man die Bibel gelesen hat, immer dann wissenschaftlich, sogenannt wissenschaftlich bedacht. Kann das passieren? Ist das so? Das ist ein völlig anderer Zugang. Hier schreibt Paulus das, dass sie einfach merken, hier, wir brauchen Vorbilder und wenn ihr mir folgt, dann folgt ihr Jesus. Es geht hier nicht darum, dass Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden. Es geht nicht darum, dass man auf die Predigt und das Bibellesen verzichtet. Und sagt, ich gucke mir jetzt nur noch Menschen an. Man darf auch nie Menschen an Menschen binden. Und wenn man Paulus sich anschaut, auch wie er gesprochen hat, da ist jeglicher Gedanke, das ist doch pharisäisch, das ist doch hochmütig, wenn jemand sagt, orientier dich an mir. Er hat ja gerade gezeigt, was das bedeutet, aus der Gnade Gottes zu leben und den Leuten zu zeigen, in mir ist nichts Gutes. Alles Schöne, was ihr an mir seht, das hat Jesus gemacht. Und alles Schlechte, was ihr an mir seht, das bin ich. Also er ist ja so ein Ermutiger, da an der Stelle auch wirklich das Evangelium zu leben. Jetzt, wenn man den Vers 17 liest, dieses Nachahmen und diese Vorbilder, dann gibt es zwei Gruppen von Vorbildern. Das eine, das sind noch lebende Gläubige. Das ist jetzt eine Situation, die Paulus hier beschreibt. Schaut mich an, schaut die Leute an, die durch mich zum Glauben gekommen sind, die ich zu Jüngern Jesu machen durfte. Orientiert euch daran, wie sie denken, wie sie handeln. Das ist eine Möglichkeit. Und es gibt eine andere Gruppe, eine viel größere Gruppe, das sind die bereits verstorbenen Gläubigen. Auch die sind Vorbilder. Ich habe immer persönlich ein bisschen Problem mit Biografien von Leuten, die noch leben. Ich lese nicht so gern solche Biografien. Im Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 7 steht, dass man den Ausgang eines Lebens, den Ausgang des Wandels, das ist dieses Jüngersein, dass man das anschaut und dann dem Glauben nacheifert. Ich möchte gerne bei Menschen, die heute leben, wissen, wie sterben die? Was ist am Schluss, was ist da an Quintessenz da? Was kann ich vom Glauben dann mitnehmen? Das ist die Gefahr, wenn man sich an Leute hängt und plötzlich bricht da irgendwas auseinander. Und wie viele Leute sind enttäuscht worden, auch durch sogenannte Vorbilder, die öffentlich sehr präsent sind und sehr, sehr stark sind. Aber wir brauchen beides. Wir brauchen die Vorbilder der Verstorbenen. Das ist, gerade der Hebräerbrief spricht davon, von Hebräer 12, Vers 1, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns her, die uns anfeuern in diesem Wettlauf. Woher weiß ich, oder wie kann ich diese Ermutigung erfahren, wie kann ich diese Zeugnisse aufnehmen? Einfach durch Bibel lesen. Diese Geschichten von dieser Wolke von Zeugen, die stehen in der Bibel. Und deshalb sind so viele Biografien auch da, dass wir lernen, dass wir einfach dann erkennen, Mensch, was hat er richtig gemacht, was hat er falsch gemacht, wie ist er umgegangen, was hat Gottes Gnade in seinem Leben bewirkt und daran zu lernen. Man muss ja nicht jeden Fehler nochmal machen, den andere schon vor uns gemacht haben. Und da gibt es so wunderbare, und das sind nicht nur Beispiele, wo alles glatt gelaufen ist. Wir haben ganz viele Zeugnisse, wo Menschen gerungen haben mit diesem Weg in der Nachfolge, wo sie Schwierigkeiten hatten, wo sie in Sünde gefallen sind, wo sie entmutigt waren, wo sie mit Krankheit umgegangen sind, mit Leiden, mit Sterben. Wir haben Zeugnisse von Leuten, die nie Sonnenseite des Lebens gesehen haben. Und wir haben andere Zeugnisse, wo der Herr ein Wunder nach dem anderen getan hat. Und wir brauchen diese Zeugnisse. Und wir brauchen auch Biografien von Leuten, die vor uns Glauben gelebt haben. Ich finde das, eigentlich wollte ich euch einen Stapel Bücher mitbringen. Welche Vorbilder hast du? Das sind ja Biografien, die man lesen kann. Von Frauen und Männern, jung und alt, in unterschiedlichen Kontinenten, wie Glauben gelebt wurde. Mich haben immer meistens Biografien beeindruckt, wo eben nicht alles glatt läuft. Und es gibt so ehrliche Biografien, Aber es gibt auch Biografien, die kann ich nach 5 Seiten lege ich die beiseite. Oder lese die letzte Seite, dann sage ich, das brauche ich nicht. Aber das ist meine Haltung. Aber sucht irgendwo Vorbilder. Sucht Vorbilder. Und dann die Frage nach lebenden Vorbildern, was nicht so einfach ist. Woran kann ich mich orientieren? Aber das ist das, was Paulus hier schreibt, was man sich nur freut, wenn das so sein ist. Jetzt lesen wir hier weiter im Vers 18. Jetzt kommt ja das Gegenstück, denn viele wandeln. Er spricht ja scheinbar die Leute in der Gemeinde an. Zumindest auch. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sagen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Auch das ist für unseren Glauben wichtig, dass wir uns nicht nur positiv irgendwo dran orientieren, sondern dass wir auch sehen, es gibt an dieser Stelle Gefahren. Und es ist die Gefahr dieser Menge. Das Wort tut weh, denn viele. Also ich fände es schöner, wenn er gesagt hätte, einige oder ganz wenige. Und die leben immer woanders. Aber scheinbar waren da konkrete Dinge auch vorgefallen, wenn er sagt, ich habe euch das oft gesagt. Das war eine junge Gemeinde. Die war erst wenige Jahre alt. Und im Philipperbrief kommt das Wort Sünde überhaupt nicht vor. Also es ist ja jetzt keine Gemeinde gewesen, wo du denkst, geht alles drunter und drüber. Aber er sagt, ihr lebt in einer Welt, die einfach hochgradig auch gefährlich ist, auch für euch in der Gemeinde. Und was richtet eine Mehrheit an? Das ist der Sog der Masse und keiner will gerne Außenseiter sein. Ich habe früher als Kind ein Lied gelernt, das ist auch für mich als Erwachsener noch immer wieder eine Ermutigung und wo ich dranbleiben möchte, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind, als ich das gehört habe, Schallplatte von Ruth Frei, Neues Leben, Schallplatte. Und zwei Rillen hat eine Schallplatte, habe ich mich schon mal gefragt. Und ob ich das alles verstanden habe, aber das hat sich eingeprägt. Und ich habe in manchen Situationen, wo ich sage, ja, die Mehrheit sagt jetzt so, aber ich habe den Eindruck, das ist nicht richtig. Und das ist nicht einfach. Aber das ist wichtig im Glauben, dass man an der Stelle von Menschen, von der Mehrheit unabhängig wird. Nicht, weil man opportun ist, nicht, weil man einfach grundsätzlich dagegen ist. Es gibt Christen, die sind immer erstmal dagegen. Egal, was kommt. Das ist hier nicht gemeint. Aber Christen lassen sich nicht, Nachfolger Jesu lassen sich nicht von der Mehrheit beeinflussen. Sondern die schlagen die Bibel auf und sagen, was sagt denn die Bibel? Was sagen denn meine Vorbilder? Und das ist gerade für mich auch in manchen gesellschaftlichen Fragen, sind an der Stelle auch Vorbilder in meinem Leben, in meiner Biografie unglaublich wichtig. Ich habe einen Großvater gehabt in den 30er Jahren in Niederdressendorf, im Hegengrund, der da Leitungsaufgabe hatte in der Gemeinde. Und als die Hitler-Ideologie kam, der einfach gesagt hat, und wir machen da nicht mit. Und der seine Kinder nicht dahin geschickt hat. Und der Stellung genommen hat, wenn Leute abgeholt wurden im Dorf. Der hat auch am Sonntag nicht Devise bearbeitet, wenn am Montag wieder Regen gemeldet war. Weil diese Gottesfurcht ihm viel größer war, und er war unabhängig von menschlicher Meinung. Das ist für mich so ein Vorbild. Wo ich mich manchmal frage in Situationen, ja, was hätte denn mein Opa jetzt gemacht? Das ist ja kein Vorbild für euch, aber wir brauchen solche Menschen, Frauen und Männer. Hier ist die Analyse ist ganz schön heftig und man muss sich das einfach mal anschauen, diese Worte, die hier stehen im Vers 18 und 19. Was sind das für Menschen? Vier Kennzeichen. Es sind Feinde des Kreuzes Christi. Es sind Menschen, deren Gott ihr Bauch ist. Es sind Menschen, die Ehre ist in ihrer Schande. Und sie sind irdisch gesinnt. Das steht eigentlich darüber. Sie sind irdisch gesinnt. Feinde des Kreuzes Christi. Scheinbar kann man in einer Gemeinde mitlaufen, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, und man lebt nicht das Evangelium. Und das ist eine ganz große Gefahr, auch an der Stelle, auch einfach vielleicht mit anderen Nachfolgern Jesu, mit anderen Christen, einfach irgendwie so mitgerissen zu werden. Man fühlt sich da wohl, aber man hat diese Neugeburt nicht erlebt. Und wenn Paulus das so schreibt hier, was sind das? Was sind Feinde des Kreuzes? Mich hat das bei dem letzten Mal, Philipper 3, hat er das angeführt, auch wo es ja um diese Frage im Galaterbrief steht, das auch, dass sie Jesus einfach abgewertet haben. Wenn die Worte, Paulus schreibt das im Galaterbrief, Galater 6, 12 bis 14, die Leute, die euch zur Beschneidung zwingen wollen, das waren ja aus dem jüdischen Hintergrund, tun das nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen sich nicht mit der Lehre, dass nur der Tod von Jesus Christus am Kreuz uns retten kann, der Verfolgung aussetzen. Was mich betrifft, sagt er, so bewahre Gott mich davor, mir irgendetwas anzugeben. Stolz sein will ich nur über eine Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir. Das ist so auf den Punkt gebracht. Deswegen habe ich das Bild da vom Kreuz und dem leeren Grab. Das ist das Entscheidende, ist Jesus im Leben. Und nicht irgendeine Frömmigkeit, nicht irgendein Tun oder Nicht-Tun. Das ist Jesus, das ist eine Beziehung. Wir haben das eben gesungen, Folgen mit Leben, mit Jesus hat Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen, Entschuldigung. Und Jesus hat das ja, das geht ja auf die Evangelientexte zurück, Markus 8, 34 bis 37, Grundgesetz für Nachfolger Jesu. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich, folge mir nach. Jesus lässt uns nicht unser Privatleben. Jesus lässt uns nicht unsere Nische, wo wir alles alleine bestimmen können. Und ist die Frage, will ich das? Will ich mir so reinreden lassen in meine ganzen Beziehungen, in mein ganzes Leben? Und das kann ich nur, wenn ich ein ganz tiefes Verständnis habe, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dass mein Leben untrennbar verbunden ist mit dem, wie es Jesus geht. Wenn ich diese Liebe habe, so beschreibt die Bibel das, dass wir Jesus lieben, obwohl wir ihn nicht sehen. Dass wir auf ihn hören, obwohl wir ihn immer noch nicht sehen. Und dass wir uns freuen darauf, ihn eines Tages zu sehen. Und daran erkennt man, wenn man jetzt falsche Leute sich vor Augen führt, leuchtet bei denen Jesus auf. Jetzt muss man eine kleine Einschränkung machen, dass da ja natürlich auch noch Falschgeld geben kann. Dass sogar Satan sich als Engel des Lichts verstellen kann. Kommt im nächsten Vers. Da kann man sich auch noch täuschen. Aber grundsätzlich ist das mal ein gutes Kriterium, wenn ich mich an Leute dranhänge. Wer wird hier geehrt? Um wen geht's hier? Und wird hier Jesus, der Gekreuzigte, in den Mittelpunkt gestellt? Sucht euch solche Vorbilder, die nicht groß von sich reden, sondern die immer Jesus vor Augen malen, den Gekreuzigten. Den Gekreuzigten Christus, der diesen Weg des Leidens gegangen ist. Gott ist der Bauch. Das ist Essen und Trinken. Für Essen und Trinken hat man immer Geld und Zeit, aber für Jesus? Welche Bedeutung haben die Anliegen Jesu? Das ist diese ganze Frage, Paulus spricht an anderer Stelle von fleischlichen Christen. Im Geist oder im Fleischleben. Klingt ein bisschen exotisch und so. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Das kann man sich vorstellen wie ein Baby. Fleischliche Christen sind wie ein kleines Baby. Die sind immer egozentrisch. Das wissen wir alle, haben wir auch selbst so gemacht. Ein Baby schreit einfach. Ein Baby fordert einfach Tag und Nacht das ein, was es will. Das ist ein Grundprinzip und das ist geistlich eine Katastrophe, wenn Nachfolger Jesu egozentrisch sind. Babys sind nur gefühlsbestimmt. Und die ganze Lebensqualität hängt nur von den Gefühlen ab. Das kann ein Baby haben, aber das kann ein Erwachsener nicht mehr haben. Und ein erwachsener Christ, Nachfolger Jesu, kann sich nicht von seinen Gefühlen bestimmen lassen. Das sind doch ganz andere Faktoren. Ein Baby ist völlig abhängig von Äußerlichkeiten. Die haben überhaupt keine, Babys haben ja keine, wie sagt man, Zielperspektive. Warum mache ich was? Da liege ich, kann mich noch nicht bewegen, da ist irgendwo so ein bunter Ball und dann schreie ich. Und dann schreie ich so lang, bis ich diesen Ball habe. Aber der Ball, der eigentlich gedacht war, um in ein Tor geschossen zu werden, nein, der Ball, der muss zu mir und dann habe ich den und dann schmeiße ich den oder mache irgendwas damit. Das ist überhaupt nicht zielbestimmt. Das ist bei einem Baby nicht schlimm. Ein Baby lernt an der Stelle. Aber wenn Erwachsene keine Zielbestimmung haben bei Dingen, die sie tun, dann ist irgendwas, wenn das nur noch von äußeren Dingen dann auch abhängig ist und sowas, das ist schlecht. Das ist dieses einfach haben wollen, diese Äußerlichkeiten, was ich eben sagte. Das eine ist die Zielgerichtheit und das andere sind die Äußerlichkeiten. Ich sehe irgendwo, ja, ein Baby gibt eine bunte Rassel in der Hand und dann rasselt so lang, wie es Spaß macht und dann ist es gut, dann ist es beeindruckt. Es gibt Kinder, Nachfolger Jesu, die brauchen immer irgendeine bunte Rassel oder irgendwas. Und dann rasseln die, bis langweilig wird und dann muss man das Nächste haben. Das ist aber nicht reife Nachfolge Jesu. Sie sind irdisch gesinnt, ist die Zusammenfassung und das ist die Herausforderung. Und die Freude an Jesus habe ich dann, wenn ich Jesus liebe, Jesus gehorche, mich auf Jesus freue. Und dass ich den Mut habe, Jesus in alle meine Beziehungen hineinreden zu lassen. Jetzt kommt die Begründung, warum wir anders leben müssen, und das ist das Bürgerrecht. Jetzt ist Paulus ist ja im Gefängnis. Ja, wenn Paulus gefragt wird, wo wohnst du? Ja, eigentlich da und da, aber im Moment bin ich wieder im Gefängnis. Ja, wie kann man dich erreichen? Ja, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch hier bin oder in einem anderen Gefängnis. Das halbe Leben in der Nachfolge war ja Gefängnis. Und er sagt hier, ich habe ein Bürgerrecht. Das war ja Philippi, ich habe das letzte Mal gezeigt, dieses Privileg, das die hatten, das war eine römische Kolonie, die mussten keine Steuern bezahlen, kriegten einfach Land zugewiesen, konnten leben, wurden versorgt aus Rom mit Steuergeldern. Und er sagt, mein Bürgerrecht, meine Fremdenkolonie, die ist im Himmel, die ist nicht in Rom. Er war ja römischer Bürger. Aber er sagt, meine Heimat ist im Himmel. Das ist natürlich revolutionär. Wenn der Himmel mein Zuhause ist, wenn ich da registriert bin, ja, dann kann ich auf die Steuern aus Rom, auf die Versorgung aus Rom verzichten. Ja, dann kann ich auf Privilegien auf dieser Erde verzichten. Meine Heimat ist im Himmel. Was ist das für eine Perspektive, die unser Leben prägt, in vielen Dingen, wo wir auch hadern, wo wir auch dann denken, ja, wie wird das und wie kann ich und was habe ich und was habe ich nicht, was haben andere? Meine Heimat ist im Himmel. Da ist Jesus jetzt. Da bin ich registriert als Kind Gottes und da wartet mein Erbe auf mich. Und da werde ich die Ewigkeit sein. Und da ist alles vorbereitet. Da gibt es auch schon fertige Wohnungen für mich. Und für die anderen. Und dann ist interessant, dass in diesem Zusammenhang, wo vom Himmel gesprochen wird, Bürgerrecht ist in den Himmeln, Himmel im Plural, das ist oft im Neuen Testament, dass das immer in der Pluralform steht. Für uns können wir nicht verstehen, können wir einfach nur staunen. Himmeln. Wir sprechen meist von einem Himmel, aber die Bibel spricht im Plural. Was ist da für eine Welt? Unvorstellbar. Und dann wird über Jesus wieder gesprochen. Interessant, die Sprache, wie der Heilige Geist hier Paulus geleitet hat, auch wie von Jesus gesprochen wird. Hier wird vom den Herrn Jesus Christus als Retter. Das sind hochpolitische Formulierungen, die hier gebraucht wurden. Das sind Worte aus der Tagespolitik. Jesus sagt, er ist Kyrios. Der Kaiser beanspruchte diesen Titel allein für sich. Der musste einmal im Jahr mit einer Bescheinigung da bestätigt werden, musste man sagen, der Kaiser ist der Herr, ist Kyrios. Es war verboten, irgendjemand anders diesen Titel zu geben. Christen waren revolutionär und sagten, unser Kaiser ist Jesus. Unser Herr ist Jesus. Unser Zar ist Jesus. Allein durch die Anrede im Gebet oder wenn man sowas schreibt, war politisch, das war ein Grund, gefangen genommen zu werden. Da sind Leute später für gestorben, weil sie sich geweigert haben, dem Kaiser diesen Titel zu geben und weil sie gesagt haben, den Titel, der ist schon reserviert. Es gibt nur einen Herrn. Das ist immer, wenn man Herr liest, sollte man das nicht vergessen, welche Kosten das mit sich bringt. Aber was ist das schön zu wissen? Es gibt einen Herrn. Es ist Jesus, es ist der Retter. Er ist der Christus, der Gesalbte, in dem sich alle Verheißungen Gottes erfüllt haben. Er ist Soter, der Retter, der Heiland. Seit Alexander dem Großen nahmen die Kaiser diesen Titel für sich in Anspruch, dass sie Heiland sind. Der Heilige Geist hat gesagt, nö, das geht so nicht. Es gibt einen Retter, einen Heiland und das ist Jesus. Und diese Überheblichkeit von der Politik, von Menschen, die sich auf diesen Thron gesetzt haben, selbst eingesetzt haben oder eingesetzt wurden, diese Überheblichkeit stellten Christen Jesus entgegen. Und Christen sind oft nicht einfach opportun und irgendwo, dass sie ja aufmucken, weil sie das gerne wollen, weil ihnen das Spaß macht, sondern einfach, weil sie einen anderen Herr haben. Jesus ist der Herr. Und das darf ich eben nicht irgendwo vergessen. Und da kann man mit großer Gelassenheit auch dann durch diese Welt gehen. Und von diesem Herrn wird gesagt, der unseren Leib, unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln wird, umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Hier wird von dem Leib der Niedrigkeit gesprochen und dem Leib der Herrlichkeit. Ja, wir sind jetzt alle in diesem Leib der Niedrigkeit, der Sterblichkeit. Und wir würden alle gerne jetzt schon den Leib der Herrlichkeit haben. Den kriegen wir aber erst bei der Wiederkunft Jesu, bei der Auferstehung aus den Toten. Und das ist... Was sind Worte hier? Er wird umgestalten. Wir werden gleichförmig gemacht werden. Das sind Dinge, die Metaschematio, ein Schema, eine Form ändern. Unser deutsches Wort Schema kommt von diesem griechischen Wort. Da ist ein Muster. Wir werden in was anderes verwandelt. Ein Muster, das Gott vorgegeben hat, wo wir uns sehnen und Schmerzen haben, weil wir es jetzt noch nicht erleben. Wir werden gleichförmig, gleichgestaltig mit dem verherrlichten Körper von Jesus Christus. Was für ein Geschenk, ein neuer Körper, ohne Krankenakte, ohne Versicherungskärtchen, ohne Leid, ohne Schmerzen. Das ist, was hier steht. Das ist dieser Jesus, der uns gleichförmig, gleichgestaltig macht, seinem verherrlichten Leib. Ja, das wird so schwindelig. Und so mehr schmerzt dich das auch, dass wir es eben jetzt noch nicht haben. Und ich kann Christen verstehen, die da ausbrechen und das lieber natürlich jetzt haben. Ich auch. Aber das ist diese Spannung, in der wir stehen. Jetzt und noch nicht. Aber es wird geschehen, wenn Jesus kommt. Und das alles geschieht in der Wirksamkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er, Jesus, vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist... Da steht das Wort Energie drin. diese Kraft. Und jeder Christ erlebt, jeder Gläubige erlebt bei seiner Errettung diese Kraft Gottes, die uns neues Leben schenkt. Und es ist die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und es ist die Kraft, die uns neues Leben schenken wird und Ewigkeit bei Jesus. Was, das ist so, das sind Worte, die alles sprengen, was wir uns irgendwo überhaupt vorstellen können. Und das ist so wichtig, dass wir uns freuen daran, dass wir sagen, hier steht's. Ich möchte es lieber heute als morgen haben. Aber Jesus sagt, kannst du dir aussuchen, entweder kommst du zu mir in den Himmel oder lebst noch hier auf der Erde. Man kann nicht beides haben. Und solange wir auf der Erde sind, haben wir Leid und Schmerz und haben diesen Körper, diesen Leib der Niedrigkeit. Aber durch Jesus Christus wissen wir, und das ist das, was wir bei jeder Beerdigung bezeugen, es wird ein neuer Leib auferstehen. Er unterstellt alles, alles ist ihm unterworfen. Man kann einfach drüber schreiben, Jesus ist immer größer. Das ist ganz einfach. Du kannst gucken, was du willst in der Welt, du kannst beeindruckt sein von irgendetwas, kannst einfach immer sagen als Nachfolger Jesu, Jesus ist immer größer. So einfach. Kann man ausführen jetzt, was das bedeutet. Aber er hat alle Macht, er hat auch alle Macht, alle Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Und Jesus kann und wird völlig neue Ordnungen schaffen, dass alles, was wir mal in der Physik und Biologie gelernt haben, einfach nicht mehr gilt. Weil Jesus Gott ist, weil er der Schöpfer ist, weil er alles kann. Was ist das, ein Blick? Und was ist das, eine Ermutigung? Und wir warten auf diesen Retter, auf den Tag, an dem wir ihn sehen werden in seiner Herrlichkeit. Und so endet dieser Abschnitt und dann kommt dieser nächste Abschnitt, Philipper 4. Ich finde den wichtig, ich lege den jetzt nicht mehr aus. Der spricht für sich auch diese Worte, die hier stehen. Nur der Abschnitt bringt jetzt von dieser Triumph Jesu, von dieser Macht Jesu, von dem Himmel, von diesem Überwältigen, das gibt jetzt so eine Bodenlandung, so eine Haftung auf dieser Erde, wo du denkst, was ist das denn jetzt? Jetzt gerade hat er von dieser Macht Jesu gesprochen, die alles unterwirft im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jetzt spricht er von zwei Frauen, die sich da streiten und von einem Mitarbeiter, mit dem er zusammen gekämpft hat und der einen wichtigen Dienst zu tun hat. Was hat das denn jetzt mit diesem geistlichen Leben zu tun? Ja, das hat's. Das ist unsere Welt. Das ist unsere. Auf dem Boden landen wir halt immer wieder. Ist nicht ganz schmeichelhaft, dass diese beiden Frauen hier geleitet vom Heiligen Geist genannt werden. Es gibt Männer, die werden noch ganz anders bezeichnet, auch in der Gemeinde. Aber was muss da passiert sein, dass Paulus das schreibt, weil er sieht, hier fängt plötzlich manches an zu wackeln in der Gemeinde, weil sich zwei Leute nicht verstehen, weil hier gestritten wird, wahrscheinlich über Nebensächlichkeiten. Und von daher ist das so wichtig, was hier am Schluss steht, wenn er das so sagt, liebe Brüder, ich liebe euch, habe Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit, deshalb bleibt in dem Herrn treu, liebe Freunde. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Syntyche, beendet doch eure Meinungsverschiedenheiten, denn ihr gehört beide dem Herrn. Und dich, mein treuer Freund, bitte ich, diesen Frauen zu helfen. Sie haben doch mit großem Einsatz mit mir gearbeitet, um anderen von der guten Botschaft zu erzählen. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern haben sie zusammengearbeitet, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Ja, es kommt zum Streit, es kommt zu Spannungen in Ehen, in Familien, in der Gemeinde. Aber es gibt einen Weg, aus jeder Spannung rauszukommen, und das ist das Kreuz von Golgatha. Das ist der Platz, wo wir uns finden, wo wir uns erkennen als Sünder, die angewiesen sind auf diese Gnade Gottes. Und hier wird diese Macht Jesu wird so ganz praktisch und so ganz einfach und so ganz bodenständig, wo man aufhören muss zu schwärmen von irgendwelchen Dingen, die noch kommen werden, sondern sagen, wir wollen alles dafür einsetzen, dass Jesus im Mittelpunkt steht, unserer Beziehungen, unseres Lebens. Dieser Herr, der diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, der das zum Ausdruck gebracht hat, dass wir nicht einfach irgendwas tun, sondern wir sollen seinem Beispiel folgen, dass wir diese Nachfolge leben. Und dann schließt er da den Gedanken, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal will ich sagen, freut euch, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Auch da wieder der Blick nach außen. Christen sind nicht dazu berufen, sich einzuschließen und sich zu freuen über Jesus, sondern das drängt nach draußen. Das führt dazu, anderen Gutes zu tun, anderen diese Botschaft weiterzugeben. So einfach. Und doch immer wieder so herausfordernd. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, wenn ihr noch, ich glaube, ihr habt aber noch ein Lied. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen zum Abschluss. Wir haben am Anfang oder vor der Predigt Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Und möchten jetzt dieses Lied singen, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel, vertraut auf den Herrn für immer. Das ist so schön, was in diesem Lied auch zum Ausdruck gebracht wird, auch in politisch turbulenten Zeiten geschrieben wurde und einfach das zum Ausdruck bringt, wer ist Jesus und wer sind Menschen und Herrscher dieser Welt. Und ich lade uns ein, dieses Lied dass wir uns das gegenseitig zusingen. Und ich möchte einfach dem Herrn auch nochmal danken, auch für dieses Wort. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort hier auch im Philipperbrief. Danke, dass du klar formulierst, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und wir müssen immer wieder sagen, dass wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und lass unser Leben ein Zeugnis deiner Gnade und Barmherzigkeit sein. Und dass wir deine Güte, die wir Tag für Tag erleben dürfen, weitergeben an andere zur Verherrlichung deines Namens. Amen.